Hallo und herzlich willkommen zum Polycast hier auf Polygamia. Wir reden heute über ein für uns etwas ungewöhnliches Thema, denn wir reden nicht über ein einzelnes Game oder eine Serie oder einen Film, also ein Kulturprodukt, sondern wir reden über Technik. Aber ihr müsst vielleicht trotzdem nicht sofort wieder abschalten, denn wir reden über die PlayStation 5 Pro. Also ein wichtiges Stück Technik, vielleicht, für alle da draußen, die irgendwie mit Videospielen zu tun haben. Wir wollen das ein bisschen beleuchten, denn wir haben das große Glück, dass Andreas, hallo Andreas.
Hallo Lara.
Ein Exemplar von der PS5 Pro zu Testzwecken zugeschickt bekommen hat. Es ist aber nur für eine kurze Zeit bei ihm, also er muss es nach ein paar Wochen wieder zurückgeben an Sony. Ist keine Dauerleihgabe, aber er konnte es jetzt schon eine ganze Weile auf Herz und Nieren testen. Wir sind natürlich jetzt nicht, wie heißen die, Digital Foundry? Oder wie heißen die, die immer
Digital
so...
Digital Foundry, ja.
Genau, das machen wir nicht. Wir gucken jetzt nicht genau Szene für Szene, Bild für Bild irgendwelche Specs an und lassen da irgendwelche Testprogramme drüber lehnen. Wir reden natürlich schon ein bisschen auf einer anderen Ebene darüber, denn für uns, also uns interessiert natürlich auch so ein bisschen die Ebene, was hat das jetzt vielleicht für eine Bedeutung auch in die Zukunft geblickt für das Medium Videogames und vor allem Konsolenspiele, weil bisher war es halt eigentlich immer so, wenn du eine Konsole hattest, hast du die gehabt und dann hast du gewartet, also damit gespielt, das war alles gut, bis das die nächste Generation kam, die Next Gen. Und dann gab es mal einen Wechsel und dann hieß es, es gibt eine abgespeckte Version und eine Pro-Version so nach ein paar Jahren, die das Ganze nochmal so ein bisschen in die eine oder andere Richtung steuern kann. Mit der abgespeckten Version, der Slim hieß die bei PlayStation, konnte man dann für einen günstigen Einkaufspreis halt auch eine Konsole bekommen, sodass man Leute, die halt nicht so viel Geld auf der hohen Kante haben, halt trotzdem eine PlayStation haben konnten, die irgendwo aktuelle Gen ist. Aber vielleicht auf der einen oder anderen Seite halt Abspeckungen hatte, wenn man die nicht gebraucht hat. Und auf der anderen Seite gab es dann die Pro für die Leute, die halt das Maximum an Technik haben wollten, die dann vielleicht noch das Beste aus der Grafik und noch schneller und noch mehr Frames per Second, also noch flüssiger und noch schneller das Ganze haben wollten. Und jetzt ist es bei der PS5 auch wieder so, dass eine Pro-Version rausgekommen ist. Und wir wollen mal ein bisschen gucken, was hat es denn im Vergleich zu der PS4-Generation so anders gemacht? Ist das vergleichbar? Für wen ist das? Lohnt sich das für den oder die DurchschnittszockerInnen? Oder ist es doch eher sowas für eine ganz hohe, kleine Elite, die eher aufs Geld scheißen kann? Darüber wollen wir heute so ein bisschen reden. Und Andreas, du hast jetzt, wie lange hast du die PlayStation 5 Pro jetzt schon?
Also ich habe die jetzt so 2-3 Wochen ungefähr.
Okay. Und hast von morgens bis abends nichts anderes gemacht, als darauf zu spielen und hast 500 verschiedene Spiele alle 10 Minuten durchgewechselt und hast geguckt und dann hast du es wieder gewechselt, hast wieder auf die PS5 normal gewechselt und hast dann 1:1 Vergleiche gemacht. Oder wie bist du da vorgegangen?
Ja, ich habe Screenshots gemacht. Nein. Also ich habe erstmal einige Spiele auf beiden Konsolen installiert und dann habe ich natürlich schon geguckt, also es ist ja noch ein Artikel von mir geplant für eine größere Plattform und da habe ich erstmal verglichen, was bringt jetzt so direkt, wenn ich jetzt so ein Alan Wake 2, ein Marvel Spider-Man 2 so auf beiden Konsolen bringe. Das ist jetzt kein Vergleich gewesen, wo ich jetzt da mit irgendeinem technischen Gerät auch noch die Frames oder so gemerkt habe. Es ging mir da wirklich nur so um dieses Hands-on, um das Gefühl, das du hast, wenn du das eine spielst und das andere. Und da gibt es halt schon Unterschiede. Die Frage ist nur, sind die Unterschiede diesen doch schon sehr saftigen Preis von 800 Euro für eine Konsole ohne Blu-ray-Laufwerk? Blu-ray-Laufwerk dazu kostet nochmal normalerweise 120 Euro. Witzigerweise ist dieses Blu-ray-Laufwerk momentan kaum erhältlich und kostet irgendwie 250, 300 Euro, wenn man es überhaupt bekommt. Und da muss man immer fragen, obwohl es jetzt wohl deutlich Änderungen und Verbesserungen erkenne, ist es mir wert, fast 300 oder über 300 Euro mehr zu bezahlen für eine Konsole, die im Grunde genommen ein Zwischenschritt ist. In 3-4 Jahren spätestens wird es eine PS6 geben, vielleicht sogar schon früher, ist es das wert. Das ist, muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf.
Also das sind ja schon haben. Dann rund 1.000 Euro, die man da hinblättern muss, wenn man jetzt aktuell das haben will, plus der plus dem Laufwerk, das extra ist. Man kann ja nicht einfach irgendein Blu-ray-Laufwerk nehmen. Es muss ja das passende von Sony für PlayStation sein. Und dann gibt es ja auch noch diesen Ständer, den man dann vielleicht noch braucht. Auch der ist natürlich extra für Sony entwickelt und dieses Stück Plastik wahrscheinlich. Kunststoff irgendwas kostet ja auch nochmal.
Ein bisschen Plastik, bisschen Metall. Ist
30 dann. Euro oder was?
30 Euro, um die Konsole hinzustellen. Also das sind schon Apple-Verhältnisse, die hier Sony, was die Preisgestaltung anbetrifft, macht, weil also diese 30, also das Laufwerk, so 100 Euro, das hat auch vorher so ungefähr so viel gekostet, ja. Aber so ein Vertikalstand, der vorher mehr oder weniger kostenlos dabei war, bei der PS5, dass der jetzt nochmal 30 Euro kostet, das ist schon ein bisschen frech. Also, das kommt natürlich darauf an, wie jeder die Konsole quasi lagert. Theoretisch kann man die Konsole auch hinstellen ohne diesen Stand. Die steht dann vielleicht nicht mehr so sicher, aber die steht. Also, die wackelt nicht so, dass sie gleich nach rechts und links umfällt. Aber okay. Wie gesagt, es ist eine teure Angelegenheit.
Also die 30 Euro hin oder her machen es bei knapp 1.000 wahrscheinlich dann auch nicht mehr aus. Die Frage ist zum Beispiel jetzt, braucht man denn dieses Laufwerk überhaupt noch? Weil ich meine, wir wissen, seit Jahren gehen die digitalen Verkäufe immer nach oben und die physischen Datenträgerverkäufe für Games gehen immer weiter nach unten. Dann holt man sich halt dieses Laufwerk nicht.
Also es ist auf jeden Fall die Zukunft, dass demnächst alles nur noch über digital laufen wird. Ich meine, da braucht man nur in einen Elektronikmarkt seines Vertrauens zu gehen. Und da sieht man schon, dass teilweise da die Abteilungen mit Videospielen, mit diesen physikalischen, also mit in der Box aufgelöst werden. Fast alles wird nur noch digital verkauft. Das stimmt, Zukunft ist so. Da brauchen wir jetzt gar keine Gedanken drüber zu machen. Das Problem ist nur, dass die PS5 ja abwärtskompatibel ist oder auch die Pro abwärtskompatibel ist zur PS4. Und das war ja immer so ein großes Verkaufsargument, dass man sich, dass man auch noch die Spiele, den Back-Katalog oder den Pile of Shame, wie man es nennen will, ja da noch hatte und die dann auf der PS5 gespielt hat und diese Spiele ja teilweise ein kostenloses Upgrade auf die PS5 bekommen haben. Und das kann man halt nur spielen, wenn man ein Blu-ray-Laufwerk hat, wo man die Disc, weil PS4 war es halt noch so, da gab es vieles auf Disc, einlegen kann und dann zu spielen. Aber wie gesagt, die Zukunft ist digital. So gesehen ist das schon vernünftig, dass sie ohne Laufwerk das bringen. Das hat auch noch ein paar Vorteile. Das Laufwerk war immer das laute Teil in der Konsole. Also das war auch kein, ich kenne jetzt dieses externe Laufwerk nicht, aber ich weiß, die Laufwerke, die in der Konsole verkauft waren, das waren keine High-End-Produkte. Das war das Billigste vom Billigen. Da gab es immer vom Lärmentwicklung war das immer ein bisschen ein Problem. Aber wie gesagt, die Zukunft ist digital. Ich kriege auch nur noch, wenn ich Muster anfrage, da gibt es nur noch Codes. Also da gibt es keine digitalen. Das war ganz unterschiedlich. Vor 5-6 Jahren war das noch anders.
Ja, auf jeden Fall. Das hat sich total geändert. Es ist halt ein bisschen das Problem, ne? Wenn man halt dann abwärtskompatibel sein möchte mit den Upgrades, dann ist es wieder so, das ist dann so ein bisschen die Nintendo-Masche, dann bringen sie immer auf der nächsten Konsole die alten Spiele nochmal im digitalen Store zum Runterladen an, aber du musst dafür dann nochmal irgendwie überteuert richtig viel Geld hinlegen.
Also wenn es da eine Möglichkeit gäbe, dass du quasi, ich habe hier die Disc-Version und kann dann einfach die digitale Version kostenlos runterladen, aber da gibt es ja wieder Probleme, weil dann die Rechte, teilweise der Vertrieb ja anders ist, dass da ein anderer Vertrieb für die physikalischen Einheiten zuständig war wie für die digitalen. Das ist ein großes Problem, das wird so.
Also es wird nicht passieren so, deswegen ist das auf jeden Fall für alle Leute, die PS4-Spiele haben und die auf PS5 spielen wollen und keine PS4 mehr haben, da ist ja oft so, die Leute tauschen ja oft ihre alte Konsole ein, um noch ein bisschen Geld zu bekommen für die nächste. Gibt es ja an verschiedenen Stellen, ist ja die Möglichkeit, oder verkaufen die irgendwo online und investieren das dann in die neue. Also das, die haben dann halt einfach das Problem, dass PS4 dann gar nicht mehr geht. Okay, dann, also ich meine, das, die Frage ist halt auch, wie viele Leute betrifft das, weil viele Leute ja sagen, ja, okay, ich, warum sollte ich jetzt nochmal ein PS4-Spiel spielen? Das sind Spiele, die teilweise, was, 10, 15 Jahre alt sind, keine Ahnung, lange auf jeden Fall schon her sind. Da will ich eh nichts mehr von spielen. Und leider ist es halt auch so, dass vieles ja auch da nochmal neu vermarktet wird. Also kann man jetzt sagen, ich sag leider, manche Leute finden das ja cool, aber diese Remake- und Remaster-Sache, das ist ja jetzt auch für mich so ein bisschen eine Unkultur geworden, wo die Leute, wo die ganzen Firmen auch nochmal richtig viel Kohle abräumen, weil die wenigsten ja nochmal richtig viel Geld in ein richtiges Remake reinstecken, wo das komplett nochmal in der neuen Engine gebaut wird, sondern meistens werden nur irgendwelche Softwares drüber gehauen, Upscaling und sonst irgendwas und vielleicht ein bisschen an der Steuerung was geändert, um die auf die neuen Joysticks und Gamepads und Controller anzupassen, aber dadurch verdienen die ja auch wieder Geld, und wenn dann die PS4-Spiele nicht mehr spielbar sind, dann bringen die halt nochmal raus. So. Und auch da denke ich halt, das ist schon so ein bisschen bewusst so.
Das darüber kann man wirklich nur spekulieren. Sagen wir mal so, es gibt ja jetzt, wenn du jetzt sagst, da wird ein bisschen Upscaling, gibt ja dieser Unterschied, wo du wirklich mit Leuten diskutieren kannst, den Unterschied zwischen Remaster und Remake. Ja. Wenn du so ein Dark Souls, das wurde nur remastered, da wurde genau das gemacht, das lief technisch einfach ein bisschen besser, sah aber genauso aus. Oder es gibt halt diese wirklich gelungenen Sachen von Capcom und Konami, also Silent Hill 2 oder Resident Evil 2, was ich persönlich sage, ist eins der Vorzeigetitel für so ein Remake, oder Shadow of the Colossus. Aber du hast natürlich recht, da ist so ein Beigeschmäckle, ja. Also, dass man denkt, man will halt da einfach noch ein bisschen Kohle machen. Aber es ist jetzt halt leider so, wie es ist. Und es betrifft ja wirklich nur die Blu-ray, Spiele, die du auf Blu-ray hattest. Ist ja nicht jetzt total verloren. Du kannst dir ja dieses Laufwerk holen. Es ist ja was ganz anderes, wenn dieses Spiel teilweise aus dem Store verschwindet. Ja. Und dann ist es wirklich tot. Das ist aber wirklich diese Archivierung von Videospielen ist nochmal ein ganz anderes Thema, weil ich möchte gar nicht wissen, wie viele Videospiele schon verloren gegangen sind.
Millionen wahrscheinlich.
Weil eben es da keine Möglichkeit gibt. Man hat ja überhaupt keinen Überblick mehr, wie viele Spiele monatlich erscheinen.
Ja, genau. Also das sind Konsolen wahrscheinlich sogar noch die am ehesten irgendwie handelbar sind, was das angeht, weil die halt immer durch die Stores von den einzelnen Herstellern durch müssen. Aber sowas wie PC-Spiele, das kann man gar nicht, da kann niemand mehr irgendwelche Sachen in Ansatz komplett halten. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, du hast jetzt zum Beispiel sowas wie Dark Souls gesagt, es gibt ja Spiele, die durch vor allem Reaktionszeit und Geschwindigkeit und Flüssigkeit ja enorm profitieren. Und ein großer Nachteil, den die PS5 bisher immer hatte, war ja die Sache mit den FPS, die Frames per Second. Also das bedeutet, es war halt bei ganz vielen Spielen, die toll aussahen, hat es sich ein bisschen zäher, ein bisschen langsamer gespielt. Und sowas wie Bloodborne zum Beispiel kann man jetzt mit der PS5 Pro das erste Mal, wenn ich mich nicht irre, auch in 60 Frames per Second spielen. Da hast du bestimmt auch ein, zwei Spiele in die Richtung gespielt, wo das so richtig aufgefallen ist. Wie ist das? Also ist das dann wirklich so krass? Merkt man das so dolle?
Also das ist so, würde ich sagen, das ist für mich persönlich so einer der größten Vorteile, die die Pro hat. Out of the box, sage ich mal, bietet die schon einen Spieleboost. Ja, den du gerade bei Spielen, so bei Action-Spielen merkst. Also ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel, ein Spiel Space Marine 2. Space Marine 2, kann man jetzt drüber streiten, ob das ein gutes Spiel ist oder ein durchschnittliches Spiel. Also für mich ist das eher ein durchschnittliches Spiel, aber es ist halt ein Spiel, wo ziemlich viel auf dem Bildschirm passiert. Ja, da kommen dann Horden, das ist so ein Hordenmodus, im Grunde ein Hordenmodus mit Story, kommen Horden von Gegnern auf dich zu, und da war es so, dass das auf der normalen PS5 im Qualitätsmodus, also höchste Qualität, beste Grafik und alles, praktisch so nicht spielbar war. Das ist meiner Meinung, ich habe es nicht gemessen, aber das waren keine 30 Frames per Second. Und 30 Frames per Second, also FPS, das kann, da kann man ein Action-Adventure spielen, aber kein Action-Spiel. Für ein Action-Spiel brauchst du 60 Frames FPS. Und das hat das Spiel einfach nicht geboten. Du musstest das, und das ist bei etlichen anderen Spielen war das auch so. Sony hat das auch, glaube ich, jetzt auch offiziell mal so, ich habe so ein paar Tests zu der PS5 Pro, habe so ein bisschen gelesen, dass da durchaus schon so Hinweise gab, dass es Daten gibt, dass die meisten Leute nur den Performance-Modus genutzt haben, weil das Spiel dann vielleicht nicht mehr so toll aussah, aber es hat sich flüssig gespielt. Und das ist jetzt quasi mit einer PS5 Pro Vergangenheit. Zumindest mit den Spielen, die ich getestet habe. Das war jetzt Space Marine 2 zum Beispiel. Du kannst das auf dem Qualitätsmodus spielen und hast ein absolut flüssiges Spielerlebnis. Und das ist kein Spiel, das so besonders noch diesen Enhanced, oder also diesen nochmal einen extra einen Modus bekommen hat, weil das ist ja auch noch die andere Sache. Es gibt einerseits die Spiele, die nicht angepasst wurden an die Pro, aber trotzdem von diesem Geschwindigkeitsboost profitieren, und andererseits gibt es ja Spiele, die extra nochmal aufgehübscht wurden, gerade mit dem Thema Raytracing. Raytracing kann man sich ganz grob vielleicht erklären, es ist eine realistischere Darstellung von Licht und Schatten in einem Videospiel. Also da brauchen wir jetzt nicht genauer. Man sieht das an Fenstern zum Beispiel, wenn sich da Sachen spiegeln. Marvel Spider-Man 2 ist da so ein Beispiel, das hat davon profitiert. Da profitieren Spiele wie Alan Wake davon, die so ein bisschen atmosphärischer sind, wo so dieses Meer, dieses Immersionsgefühl noch mal ein bisschen unterstützt wird. Aber so rein, ich packe das Ding aus und werf irgendein Spiel rein, du hast schon mal diesen Geschwindigkeitsboost. Okay. Und das ist schon ein großer Vorteil.
Ja, also bei Actionspielen kann ich mir schon vorstellen, dass es auch richtig viel ausmacht. Und ich meine, die großen System-Seller oder die großen, also nicht die System-Seller, aber vielleicht die großen Spiele, die halt kontinuierlich auch immer ganz oben in den Charts sind, sind ja auch ganz oft Action-Spiele. Ich meine, jetzt gerade kam ja das neue Call of Duty raus, Black Ops 6. Und das ist ja auch ein Action-Spiel. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass dann ganz viele, die das dann haben, natürlich schon das geil finden, wenn sie da noch eine PS5 Pro haben, die so einen Military-Ego-Shooter noch krasser machen lassen.
Ja, also zu Black Ops 6 kann ich jetzt da konkret nichts sagen, wie das auf der Pro aussieht. Ich habe es nur auf dem PC gespielt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so Spiele Final Fantasy 7 Rebirth, das gilt so von Sony auch, die ist zwar nicht von Sony der Titel, sondern von Square Enix, aber die sagen, Sony sagt selbst, das ist ein Vorzeigetitel. Das ist ein Titel, der wirklich Raytracing und die ganzen Möglichkeiten, die Pro bietet, ausreizt. Genauso wie Dragon's Dogma 2. Das sind Titel, da haben sich die Entwickler wirklich reingekniet und haben versucht, das zu verbessern, was vorher da war. Das ist halt, ich meine, die beiden sahen auch so nicht schlecht aus, die Spiele. Aber das hat jetzt noch mal einen Schub bekommen. Das ist, es ist aber, wenn man es vielleicht schon so ein bisschen da brauchst du diesen Geschwindigkeitsboost eigentlich gar nicht. Da geht es wirklich um die Grafik. Also jeder, der sich für diese PS5, der soll sich immer überlegen, spiele ich eher Action-Spiele oder spiele ich eher die ruhigeren Sachen. Ja? Klar, in Dragon's Dogma Final Fantasy ist natürlich auch Action drin, aber es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt, angenommen, ich spiele jetzt nur Ego-Shooter. Ja. Also da ist es schon so, da ist es ein großer Vorteil, die PS5 Pro, auch den Preis dafür zu bezahlen. Es kommt aber immer darauf an, wie viel du das spielst und wo deine Präferenzen liegen.
Also es kam ja jetzt auch gerade ein neues Dragon Age raus, über das werden wir auch noch sprechen. Da frage ich mich halt dann schon, ist das da, weil das ist jetzt auch ein bisschen actionreicher. Kannst du dir vorstellen, dass es da auch schon sinnvoll ist? Ich glaube, du hast es auch nur auf dem PC gespielt bisher, oder?
Ich habe es auf der PS5 und ich hätte es gerne für die Pro auch getestet, weil ursprünglich hieß es, ab Start der PS5 Pro wird es einen Patch geben für die für Dragon Age The Wheelguard. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Egal, ich habe heute jetzt nicht gerade nochmal nachgeguckt, weil
also Stand, aber wo wir gestern, den Podcast aufnehmen, gab es den Patch für dich noch nicht?
Gab es diesen Patch noch nicht, da sehe ich keinen Vorteil. Ich muss aber dazu sagen, das Spiel funktioniert auch gut auf der normalen PS5 und sieht gut aus. Auch die Action-Szenen. Das ist anders als andere Spiele, wo du merkst, dass es einknickt. Also ich habe ja schon Probleme, wenn ich Horizon Forbidden West, das toll aussieht. Ja? Aber ich habe da sofort auf den Performance-Modus geschaltet, weil das ist einfacher, flüssiger auf der normalen PS5. Und hier hast du halt, wie gesagt, und hier hättest du das halt einfach von dem Geschwindigkeitsboost her. Es gibt ja auch, was auch noch ist, diese Spiele, die enhanced, also die nochmal verbessert wurden für die PS5 Pro, die haben ja noch ein richtiges Menü, das erinnert teilweise dann so an PC-Spiele, wo du dann die Schattendetails einstellen kannst, wo du, es gibt einen Pro-Modus, es gibt einen ausgeglichen Pro-Modus und so weiter bei Marvel Spider-Man, wo man teilweise richtig rumprobieren kann, wie es einem am besten gefällt.
Und diese verschiedenen Modi, sind die denn wirklich so krass unterschiedlich oder ist es halt wirklich so was für ganz spezielle Menschen, die wirklich auch eine Stunde in so einem Menü verbringen, um alles auszuprobieren? Das sind ja nicht also so, wirklich viele Leute. Die meisten Leute, die eine Konsole haben, machen das Ding an, um so zu spielen. Oder?
Also denke ich auch. Und da denke ich, müssen sie auch ein bisschen aufpassen mit diesen ganzen Menüs, also mit diesen ganzen Einstellungen. Wenn ich eine Konsole habe, dann will ich nicht wie beim PC, weißt du, dass ich beim PC, was weiß ich, da gibt es ja Spiele, da kannst du ja jedes Detail einstellen, dass das hier auf einer Konsole nicht so kompliziert wird und die Leute dann nachher denken, oh ja, so toll ist das nicht, obwohl sie vielleicht irgendwie ein paar Einstellungen nicht richtig eingestellt haben. Aber wenn du zum Beispiel Marvel Spider-Man 2 anmachst mit der Pro-Version und dann hast du da nur einen, ich glaube, Leistung-Pro-Modus. Das ist quasi möglichst flüssiges Spielerlebnis auf Kosten der Grafikqualität. Ja, das ist das, was man vorher auch diesen Performance-Modus bei der PS5 hatte. Aber du kannst halt hier noch einstellen, Qualität PS5 Pro. Ja, also, und dann hast du auch ein flüssiges Erlebnis. Das ist zwar keine 60 Frames per Second oder so, das geht eher so 30, 40, schätze ich mal. Aber es ist immer noch flüssig. Und da verpassen die Leute halt was, weil in diesem Leistungsmodus, da ist es mir jetzt nicht so direkt aufgefallen, dass das wirklich besser geworden ist. Und da müsste man vielleicht, wäre es vielleicht besser, wenn die normale Einstellung gleich wäre. Ich mache diesen Qualitätsmodus.
Ja. Wie ist es, hast du sonst noch andere Spiele, wo dir was aufgefallen ist? Oder was hast du noch probiert so?
Nö, also die beiden. Ich habe Gran Turismo gespielt, sieht toll aus. Du merkst da auch schon ein bisschen die Stärke von den Raytracing-Effekten. Es ist aber so, dass momentan, das kann man vielleicht noch gar nicht so erwarten, weil das ist ja ganz neu jetzt, die Pro, dass viele, ich glaube, noch nicht so ganz ausreizen.
Also was, du meinst, da kommen noch im nächsten Jahr noch mal ein paar Spiele, die dann noch mal so Upgrade-Patches raushauen wahrscheinlich.
Ja. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Ich weiß nicht, ob es jetzt für die bestehenden Spiele so viel besser wird. Aber wenn jetzt neue Spiele rauskommen, die von Anfang an auch schon so konzipiert sind, dass sie quasi so einen Qualitätsmodus haben. Man hat das ja auch beim PC. Also wenn man ein PC-Spiel für Windows oder so rauskommt, dann ist das ja in der Regel einerseits so gebaut, dass die High-End-Leute, die können ihre Graf 4090er Grafikkarte, das Beste vom Besten, ja, so richtig ausreizend, dass sie qualmt mit dem schnellsten Prozessor, haben die besten, schönsten Details. Also ein Beispiel ist Cyberpunk 2077, das teilweise, ich weiß nicht, ob es inzwischen möglich ist, teilweise auf einer 4090er mit voller Qualität, 4K oder so, kaum spielbar oder zumindest nicht so super spielbar war. Das kann man ja, das gibt es ja da auch schon und ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch bei der PS5 Pro so sein wird im Vergleich zur normalen PS5. Die Gefahr ist natürlich dann, dass es dann auch so ein bisschen so eine Zweiklassengesellschaft gibt. Einerseits die Spieler, die eine PS5 Pro haben und wirklich das High-End-Gerät bekommen und auf der anderen Seite Spieler und Spielerinnen, die sich halt mit der Lite-Variante zufrieden geben müssen, was jetzt momentan die PS5 Slim ist ja. Offiziell ist ja diese klassische PS5, gibt es ja auch nicht mehr die große, sondern ist die PS5 Slim. Ach so, grundsätzlich vielleicht noch sozusagen nur ganz zum Äußeren, die PS5 Pro ist deutlich schmaler, die ist genauso lang, also genauso breit wie die normale PS5. Aber sie ist nicht so tief, bisschen schmaler. Das liegt aber auch daran, dass da kein Laufwerk drin ist.
Und wenn wir jetzt das so alles insgesamt mal vergleichen mit der PS4-Variante damals, hattest du dir damals auch irgendwie, hast du die geholt oder hast du die bekommen? Wie war das damals? Kannst du den Vergleich ziehen?
Ich habe damals die PS4 Pro gekauft. Also der Unterschied hier ist schon stärker. Also du hast damals bei der PS4 Pro, da gab es bei ein paar Spielen, gab es, glaube ich, eine höhere Auflösung, sind schneller gelaufen, haben ein bisschen schneller geladen. Die Sachen, da gab es auch noch so einen Boost-Modus, so extra, den du eingestellt hast. Der ging aber nicht bei allen Spielen, wo du halt die Geschwindigkeit noch mal stärker hattest. Die Vorteile waren aber nicht so. Es gab keine Spiele, die extra für die PS4 Pro gemacht wurden und dann bewusst schlecht liefen auf der normalen PS4. Deswegen ist der Unterschied, den du jetzt spürst mit dem Geschwindigkeitsboost, mit den Spielen, die angepasst werden auf die Pro, ist jetzt schon größer. Bloß damals war der Preisunterschied zwischen der normalen PS4 und der PS4 Pro 100 Euro. Und jetzt hast du halt wirklich den Unterschied, dass du gut 300 bis 400 Euro mehr zahlst zwischen diesen einzelnen Versionen. Und da sind wir wieder, da sind wir schon bei der Eingangsfrage quasi, lohnt sich das überhaupt für den normalen Spieler, für die normale Spielerin, sich eine PS4 Pro zu kaufen? Muss man die kaufen? Das ist halt das große Ding, die große Frage.
Also muss sowieso niemand, ne? Niemand muss sich was, muss sich die kaufen.
Das wird ja niemand.
Aber die Frage ist halt, wollen sich viele Leute? Also, ich hatte nämlich schon das Gefühl, dass damals bei PS4 Pro schon einige gesagt haben, ach doch, das gönne ich mir jetzt, weil eben auch der Preisunterschied dann nicht mehr so groß war. Die haben ihre alte halt dann auch eingetauscht eben, wie gesagt, und haben dann vielleicht nochmal 50 Euro mehr dann noch draufgelegt oder was weiß ich. Also es war dann am Ende, haben sie gar nicht so viel mehr bezahlt. Aber wenn du heute jetzt, Stand jetzt, deine klassische PS5, und zwar nicht die du jetzt kriegst, die Slim, sondern deine wirklich klassische PS5, so wie ich eine habe, eintauscht, dann kriegst du ja maximal ein Drittel von dem Preis, den du bezahlen musst. Das ist schon ordentlich für einfach nur mal so. Ne? Also wir müssen uns ja überlegen, das sind ja Investitionen. Früher hat man sich sowas dann vielleicht zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Also das ist ja nichts, wenn man nicht selber Geld verdient oder wachsen ist. Für viele Kinder und Jugendliche ist das ja absolut unerreichbar dann.
Ja, also ich denke, damals bei der PS4, PS4 Pro war es ja auch noch so, die PS4, die war ja schon auch rein, was die Hardware anbetrifft, also was die mechanischen Teile anbetrifft, schon nicht sehr gut. Die hat sehr schnell, ist die heiß geworden, sehr schnell ist sie sehr laut geworden. Und die PS4 Pro hat da schon mal eine starke Abhilfe geschaffen. Die war viel leiser, die hat das ganze Wärmemanagement war viel besser gewesen in der Pro, wodurch viele, zumindest bei mir war das auch so, oh, ich habe dann lieber eine Pro mir geholt, weil es einfach ein besseres Stück Technik war. Auch vom, wenn du da sitzt vor dem Fernseher und hörst dauernd das Röhren von dem Lüfter, dann war das nicht so angenehm. Diesen Vorteil hast du jetzt zum Beispiel hier nicht. Also ich habe auch, ehrlich gesagt, ich hätte gedacht, die PS5 Pro wäre leiser. Aber ich merke deutlich, dass der Lüfter anspringt. Und ich habe, wie gesagt, kein Laufwerk drin. Also mit Laufwerk
wäre es ja noch lauter dann.
Mit Laufwerk wäre es, zumindest wenn das Laufwerk arbeitet, ist es lauter. Mhm. Ich denke, für die Leute, es gibt zwei Leute, für die zwei Gruppen, Fangruppen, für die so eine PS5 Pro interessant ist. Das sind einerseits die, die noch gar keine PS5 haben. Mhm. Ja? Also wenn du gar keine PS5 hast und Geld spielt jetzt mal nicht so die Rolle. Wie du gesagt hast, bist erwachsen, verdienst dein eigenes Geld und was, nagst nicht am Hungertuch oder so. Ja, dann würde ich schon sagen, ist der Blick auf die PS5 Pro schon mal was wert. Also dann, da kann man echt mal gucken, gebe ich die 300 Euro mehr aus, kriege dafür aber auch die deutlich bessere Konsole oder 400 Euro, beziehungsweise wenn du sie noch gar nicht hattest, hast du vielleicht auch gar nicht das Problem mit deinem Backkatalog, du hast keine PS4-Spiele groß rumfliegen oder so. Deswegen interessant. Und die andere Gruppe sind halt die, wo auch Sony selbst sagt, das ist unsere Kernzielgruppe. Das sind diese, wie sagt man so schön, die Spiele-Enthusiasten. Mhm. Das sind die, die Leute, die Early Adopter, wenn du so willst, die Leute, die wirklich nur das Beste vom Besten, das Schnellste vom Schnellsten zu Hause haben. Die haben dann riesen 55 Zoll 4K-Fernseher, OLED, genau. Die haben natürlich auch noch den PC mit viel RGB und einer 4090er Grafikkarte. Also wirklich High-End-Grafik, die brauchen auch eine PS5 Pro, weil es ist momentan die leistungsfähigste Konsole, die es gibt, auch wenn sie jetzt im Vergleich zum PC vielleicht nur ein bisschen besserer Gaming-PC, Mittelklasse-Gaming-PC ist, aber für den Preis, dann auch wieder so ein Vergleich, du kriegst für 800 Euro keinen Mittelklasse-Gaming-PC.
Das muss man nämlich dann schon mal sagen. Ja, also wenn wir den Vergleich weg von Konsolen hin zu PC nehmen, dann ist es halt schon wieder nicht so teuer. Der Unterschied ist halt, dass du natürlich bei PC oft eher nicht komplett alles kaufst, sondern halt dann vielleicht eine neue Grafikkarte. Und dann ist der Preis vielleicht schon wieder eher vergleichbar. Aber auch das, es ist einfach ein bisschen, das hat schon immer ein bisschen gehinkt, dass man so ein PC mit auch mit Einzelkomponenten drin mit einer fertigen Konsole halt vergleicht, weil es ist nicht das Gleiche. Es ist einfach ein Unterschied, aber klar, wenn du es so auf der Ebene vergleichst, kannst du halt sagen, okay, wenn du dir ein komplett Gaming-PC kaufen willst, das bezahlst du mindestens das Doppelte.
Nur 15. Also ich glaube, wenn du das Gleiche hier so auf dem, zahlst du so, 1200, 1300 Euro vielleicht so ungefähr. Also es ist auf jeden, also wie gesagt, für die Gruppen ist es überlegenswert. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, wenn ich die Konsole jetzt zurückschicke, laufe ich nicht in den Laden und hole mir gleich eine neue. Also den Sinn sehe ich momentan für mich persönlich noch nicht. Ich habe einen relativ guten PC. Ich kann fast alle Spiele, die rauskommen, auf dem PC spielen. Es gibt nur eine Handvoll Spiele, die exklusiv für die PS5 rauskommen, wo ich sagen würde, oh ja, das muss ich auf der PS5 Pro gespielt haben. Deswegen es ist für mich persönlich, ist es nicht die erste Wahl.
Ja, für mich auch überhaupt nicht interessant, weil ich spiele ja sowieso nicht so viel Actionspiele. Das heißt, diese ganze Frame-Sachen und so ist nicht so wichtig für mich. Und auch sowas wie Raytracing ist nett, aber ist für mich halt einfach nicht so weit oben in meiner Prio-Liste. Ich will halt gute Geschichten haben, die mich irgendwie emotional mitnehmen oder die irgendwelche wichtigen Themen beackern. Und wenn das in einem Pixelbrei-Look ist, dann kann ich das auch spielen. Ich bin da einfach nicht so pingelig. Deswegen ist es für mich persönlich auch überhaupt nicht interessant. Aber also, die Frage ist halt schon auch so ein bisschen noch, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, du hast schon gesagt, wir sind jetzt eigentlich gar nicht mehr so weit weg von der nächsten, wirklichen Next-Gen-Generation. Die Frage ist halt, war jetzt die PS5 bisher überhaupt Next-Gen genug? Also war der Sprung von der PS4 Pro auf die PS5 so groß? Sind wir jetzt eigentlich erst mit der PS5 Pro so weit, dass wir sagen können, die ist jetzt Next-Gen, aber wie lange hält denn das jetzt noch? Ich habe nämlich einfach das Gefühl, dass die Konsolen-Generationszyklen vielleicht doch kleiner, kürzer werden und wir uns da, was das angeht, doch wieder mehr den PCs annähern. Ist das jetzt, würdest du sagen, kann man da jetzt an der PS5 Pro schon irgendwas irgendwie ablesen? Gibt es da irgendwelche Indizien dafür, dass du sagst, okay, so wird es jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren, auch in den nächsten 2 Generationen vielleicht weitergehen? Für PS6 zumindest, wird es da ähnlich sein? Oder kann es sein, dass es doch dann der Sprung größer wird?
Also man muss halt so ein bisschen kritisch zur PS5-Generation sagen, es war irgendwie so eine ich will jetzt nicht sagen Zwischengeneration, ja, weil es gab ja schon einen deutlichen Leistungsboost. Aber was ich halt relativ schnell gemerkt habe, war, dass die PS5 schnell an ihre Grenzen stößt. Gerade was diesen Qualitätsmodus und den Performance-Modus anbetrifft. Wenn ich jetzt Spiele wie Forbidden Horizon West oder sogar Zero Dawn, God of War, ja, die habe ich im Qualitätsmodus gespielt. Schon diese Spiele, weil die waren für mich im Qualitätsmodus, war mir das zu ruckelig. Also da wird jetzt, vielleicht bin ich da ein bisschen pingelig, ja, was das anbetrifft, aber ich habe den, es war für mich ein deutlicher Unterschied, Performance-Modus und Qualitätsmodus, weil ich möchte so ein Spiel schon flüssig spielen. Ja, und das ist ja auch, also jetzt mal ganz, für die Augen ist es besser, für manche Leute kriegen da auch dieses Motion Sickness, wenn das so ein bisschen zu ruckelt, wenn die Frames, wenn die FPS nicht konstant sind oder so, das kann passieren. Und deswegen finde ich auch, dass erst jetzt hier diese Pro die Konsole ist, vielleicht die Konsole, man weiß ja nicht, wenn jetzt gar keine besonders guten Spiele oder besonders angepassten Spiele jetzt rauskommen, ja, dann ist es dann auch eher eine Enttäuschung. Aber das ist jetzt eigentlich die Konsole, die ich mir da von Anfang an gewünscht hätte. Und man hat aber dieses Problem, dass diese, weißt du, quasi jedes Jahr kommt eine neue Grafikkarte raus auf dem PC. Jedes Jahr oder spätestens alle 2 Jahre kommt eine neue CPU-Generation raus. Und das war das ist jetzt auch die Zukunft. Und die Konsole muss ja irgendwie ein bisschen Schritt halten mit PC und so. Da darf ja kein großer, weil die entwickeln ja alle für die, also wenn so ein Spiel gemacht wird, ist es in der Regel Multiplattform. Das heißt PC und Konsole, und das muss sich ja irgendwo anpassen, und deswegen befürchte ich, dass es auch in den nächsten Generationen, dass wenn wir eine PS6 bekommen, also das wird sehr wahrscheinlich sein, dann wird es auch eine PS6 Pro geben. Eine andere Sache ist, ob Microsoft da überhaupt noch mitmacht. Microsoft hat jetzt überhaupt keine Pro-Version oder wie man das auch nennen will von der Xbox Series angeboten. Das ist halt schon jetzt eine Frage, wie sieht der Konsolenmarkt aus? Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass es die Konsole kommt raus und dann kommt 3-4 Jahre später, vielleicht sogar noch früher, aber 3-4 Jahre, glaube ich, sollten es schon sein, damit die Leute nicht ganz denken, ich werde hier verarscht, wird es eine Pro-Version rauskommen, und es wird wahrscheinlich so weitergehen. Wird eine Slim-Version rauskommen. Ich meine, was man nicht vergessen darf, es gab ja schon immer so, Sony hat ja nie, wenn die als die PlayStation 2 rausgekommen ist, da hat sich zwar auch optisch was geändert oder die PS3, aber die wurden ja immer ein bisschen verändert. Auch die PS4, die PS4 Slim von der einen Baugruppe war anders als eine andere. Da wurde ein bisschen was an der Kühlung verändert, da wurde ein bisschen was am Wärmemanagement, ein bisschen am Stromverbrauch verändert. Also das passiert ja immer. Aber so eine Pro-Version, das ist die Regel, glaube ich.
Ja, also ich finde das interessant, weil Microsoft hat halt quasi das zum Start gemacht mit diesen zwei Versionen, ne? Also die hatte halt zum Start schon so die normale und die Slim-Version quasi rausgehauen.
Ja.
Und die Frage ist halt, ob sie das jetzt beibehalten und das.
Ich glaube, Microsoft wird sich aus dem Konsolenmarkt verabschieden.
Komplett,
also
meinst du?
Ich glaube, also mich wird ehrlich gesagt nachdem sie jetzt mehr oder weniger zwei Flops hingelegt haben. Also
werden die sich auf PC-Gaming maximal
also auf Vertrieb, auf Platz. Die haben gesagt, dass man auch Multiplattform-Spiele jetzt auf einmal wieder machen. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh, tschüss Xbox. Ja. Was ich total schade finde, weil ehrlich gesagt, die Xbox Series ist, wenn ich jetzt unabhängig von den Spielen mir die Konsole wählen würde, welche meine Lieblingskonsole wäre, dann wäre das die Xbox Series. Mhm. Die Xbox Series ist in meinen Augen die bessere Konsole. Mhm. Ich habe da von der Lärmentwicklung habe ich keine Probleme. Die ist runder, die ist einfach besser gemacht.
Deswegen braucht es vielleicht auch keine Pro.
Ja, aber es ist halt vielleicht auch, aber es liegt auch daran, ich habe jetzt irgendwie eine Liste gesehen von den erfolgreichsten Spielekonsolen und da ist die Xbox Series ist, glaube ich, irgendwie auf Platz 20 oder sowas und die PS5 in Top 10 oder so. Auch kein ganz oben.
Ja, ja, also ich glaube, das wird auch schwierig. Ich glaube, die großen Zahlen werden schwierig zu erreichen sein mehr. Also ich glaube, dass die neue Konsolen ernst in die Top 10 gerade noch so reinschaffen vielleicht, aber da muss irgendwann nochmal ein richtiger Quantensprung auch kommen in der Technologie, weil einfach nur flüssiger und schöner aussehen reicht halt irgendwann dann vielleicht auch nicht mehr so viel.
Ja,
naja.
Ich glaube auch, also ich weiß auch nicht, ob so auf Konsole an sich das wirklich so die Dauer ist, also als damals der Sven Wernicke und ich noch da hier Polygamia damals am Anfang gemacht haben, haben wir auch so ein bisschen spekuliert. Ich rede hier jetzt von vor 10 Jahren. Ja? Und da haben wir auch gesagt, eigentlich ist die Konsole der Zukunft ein Gamepad, das mit der Cloud verbunden ist.
Ja, das haben ja auch viele gedacht, dass es jetzt schon kommt. Aber es, Cloud Gaming hat sich bei uns halt auch noch nicht so durchgesetzt. Es kommt immer noch genügend Hardware raus, aber die Frage wird halt sein, ob das auch so weitergeht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sowohl Nintendo als auch Sony, das sind so diese japanischen Firmen, ich glaube, die mögen sowas. Die werden weiterhin Konsolen produzieren. Die Frage wird halt sein, was die zu bieten haben. Ob dann zum Beispiel die PlayStation auch irgendwann den Weg von Nintendo einschlägt und einfach nicht mehr krass mit konkurrieren will mit PC, sondern auch eher so casual wird und family-friendly. Oder ob die dann ganz aufhören, man weiß es nicht. Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich glaube, da kann man von der PS5 Pro noch nicht so wirklich was drauf schließen. Aber erstmal danke, dass du so ausführlich deine Erfahrungen über die PS5 Pro, die du in den letzten 2 Wochen gesammelt hast, mit uns geteilt hast, Andreas.
Aber gern geschehen.
Und jetzt interessiert uns natürlich eure Meinung da draußen. Habt ihr überlegt, die PS5 Pro zu kaufen? Habt ihr sie vielleicht schon gekauft? Seid ihr absolute Gegner davon? Wie seht ihr diese ganze Sache und auch diese Debatte über die Konsole und Konsolengeneration? Jetzt nicht unbedingt im direkten Vergleich, was ist besser? Der alte Konsolenkrieg, das ist ja nicht das, worum es geht, sondern eher auch, was macht das mit uns? Du hast, Andreas hat ja auch schon gesagt, hier, vielleicht kriegen wir in Zukunft eine Art Klassengesellschaft auf dem Konsolenmarkt, weil alles aufgeteilt wird in super teure Elite und Pöbelkonsole abgespeckt, die gerade noch so irgendwie mitspielen kann. Wie wird das eurer Meinung nach laufen und wie seht ihr die PS5 Pro? Lasst es uns wissen. Kommentare gerne an den üblichen Stellen. Und ansonsten hören wir uns wieder bei einer neuen spannenden Folge des Polycasts hier auf Polygamia. Dann wieder zu einem Nicht-Hardware-Thema wahrscheinlich. Und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder reinschaltet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.
Tschüss.